Willkommen bei unserem Podcast Motivation. Bist du eine Mama, bei der die Spiritualität im wuseligen Alltag zwischen Kindern, Haushalt und Job auch manchmal zu kurz kommt? Sehnst du dich nach kleinen Auszeiten und Inputs so zwischendurch?
Möchtest du neue Denkanstöße bekommen, wie du deinen Glauben leben und feiern kannst, auch wenn der Tag gefühlt keine stille Zeit für dich bereithält? Sehnst du dich danach, beim Wäschefalten oder Spülmaschine ausräumen, wenigstens kurz Jesus zu begegnen?
Dann bist du hier genau richtig. Wie schön, dass du uns gefunden hast. Wir sind
Sonja
und Franziska, beide Mamas, und wir lieben es, unseren Glauben im Alltag zu leben und an unsere Kinder weiterzugeben.
Wenn du Lust hast, interessante Menschen kennenzulernen und ganz neue Inspirationen zum Thema Glauben im Mama-Alltag zu bekommen, dann hör hier weiter. Hallo liebe Alisa, schön, dass Hallo. Du mal wieder bei uns bist.
Hi, ich freue mich hier zu sein.
Hallo Alisa.
Ich stelle dich kurz vor, wer dich noch nicht kennt. Du bist die Alisa Schwarz, 30 Jahre alt, verheiratet und ihr lebt mit euren drei Kindern in Schwäbisch Hall. Gebürtig kommst du aus Amerika und du bist Bloggerin und zertifizierte Respectful Parenting Beraterin und mit diesen Themen auch auf Instagram unterwegs und gibst da ganz wertvolle Impulse dazu und auch aus deinem Familienalltag. Und ganz frisch arbeitest du als Teilzeitbetreuerin an einer Grundschule. Genau. Wir hatten schon mal eine Podcast-Folge mit dir aufgenommen zum Thema so Urlaubsmomente im Alltag und wollten heute auf das Respectful Parenting nochmal besonders eingehen, auf diese respektvolle Elternschaft. Wie kamst du denn selber zu diesem Thema und was ist das Ziel von Respectful Parenting? Was würdest du sagen? Wie kann man das so vielleicht zusammenfassen?
Ja, voll gern. Also ich kann zuerst vielleicht erzählen, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Genau, also ich habe drei Kinder, die sind 6, 4 und fast 2 Jahre alt. Und als mein erstes Kind so ungefähr 3 Monate alt war, habe ich ganz zufällig, ich weiß nicht mehr genau, wonach ich gesucht habe, ich glaube nach verschiedenen Arten von Betten, habe ich gesucht, weil er zu groß war für sein Beistellbett eigentlich. Und genau, dann kam ich auf ein Video von einer, die heißt The Mellow Mama. Und das Video hieß, warum ich ein Montessori-Bodenbett für mein Kind, für mein Neugeborenes sogar, ausgesucht habe. Und mich hat das irgendwie fast irritiert. So, warum schläft ihr Kind in so einem Riesenbett auf dem Boden? Was soll das so? Und irgendwas in dem Video hat mich so gecatcht. Die hat irgendwas erwähnt von, ja, mein Kind kann dann halt selbstständig, wenn es ein bisschen größer ist, hin oder weg vom Bett. Und ich dachte mir, hä, die Eltern wollen doch, dass die Kinder im Bett bleiben.
Nicht weg.
Und ja, genau. Warum darf das Kind selber entscheiden? Und ist es gut oder nicht? Und naja, irgendwas in mir hat aber die Ohren aufgemacht. Also, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber die Ohren wurden so ganz spitz, glaube ich, so drückt man es aus.
Hast große Ohren bekommen.
Ja, interessant, auf jeden Fall. Und ich habe dann alle anderen Videos, die sie hatte zu dem Zeitpunkt, es waren schon, ich glaube, mindestens 15 weitere Videos über Respectful Parenting, über eine Philosophie, wie man nicht nur einem Kind begegnen kann, sondern wie man eine Beziehung zu einem Kind aufbauen kann und vor allem, was für ein Bild man von einem Kind haben kann und wie das Leben, das Familienleben beeinflussen kann. Genau, und dann habe ich ein paar Bücher gelesen, die sie empfohlen hat und einen Podcast angefangen zu hören, die sie auch empfohlen hat. Und ja, was mich in dem ganzen Prozess am meisten berührt hat, war, mein Kind war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, 3 Monate alt und die ersten 6 Monate waren für mich als Mama richtig hart. Der hat sehr viel geweint und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe einfach versagt. Also, weil meine Aufgabe ist es, habe ich mir damals gedacht, mein Kind glücklich zu machen, mein Kind glücklich zu halten. Und ich habe das nicht so ganz klar definiert gehabt, aber im Unterbewussten habe ich gedacht, mein Kind schreit die ganze Zeit, es sei denn, ich trage ihn genau richtig rum und stille ihn halt alle 15 Minuten gefühlt die ganze Nacht durch und dann hat er Blähungen. Genau. Und während ich mich auf diese Reise begeben habe, so mich mit was ganz anderem auseinanderzusetzen, ja, das ist auch keine christliche Quelle, davor habe ich mich ein bisschen gescheut am Anfang, obwohl ich so Hunger danach hatte, das mehr zu verstehen. Mhm. Aber ich habe gecheckt, okay, ich muss mich als Mutter nicht darüber definieren, wie sich meine Kinder verhalten. Und auch nicht darüber, ja, wie es ihnen geht. Also wenn sie traurig sind, wenn sie wütend sind, wenn sie schlecht drauf sind, heißt es nicht, dass ich etwas falsch gemacht habe, sondern dass, wie ich auch mich in meiner Mutterschaft definieren kann, ist, wie ich dann drauf reagiere und dass ich ein Zuhause für all die Höhen und Tiefen des Lebens sein kann für mein Kind oder für die ganze Bandbreite an Gefühlen. Genau. Und irgendwann, ja, also ich habe auch durch das Kleinkindalter super viele Podcast-Folgen von Janet Lansbury gehört. So zum Beispiel, hey, wie kann man respektvoll mit einem Kind umgehen, was dich haut oder beißt aus dem Nichts? So, wie ist eine respektvolle Antwort drauf? Und weil in meinem Kopf war auch so, okay, ich kann nicht immer respektvoll sein, weil manchmal macht das Kind was respektlos ist. Und da muss ich halt dann auch so drauf reagieren, ne? Habe ich am Anfang. Genau. Das war so eine große Frage für mich. Heißt es immer, sanft zu sein und immer, ja. Und also da habe ich einfach eine Menge gelernt, ja, wie wichtig Grenzen auch sind. Die hat auch ein cooles Bild von Grenzen als sicheren Rahmen. Wenn man zum Beispiel über eine dunkle Brücke fährt, nachts mit dem Auto und es einfach gar nicht beleuchtet ist und da kein Gelände ist, dann fährt man ganz langsam, ganz so, heißt es saghaft oder zaghaft?
Ja, saghaft, ängstlich verhalten.
Ja, so ganz vorsichtig. Unangenehme Gefühl. Man fühlt sich nicht wohl. Und wenn diese Grenzen klar definiert sind und man nicht immer dran rütteln kann, ja, sondern die einfach klar sind, aber ja, da kann man sich halt drin frei bewegen. Und ich glaube, ich bin jetzt schon voll im Spezifischen. Aber wenn man eine Grenze setzt, muss man nicht eine Grenze ich grenze mich nicht von meinem Kind ab, sondern ich setze eine ganz klare Grenze. Und wie es drauf reagiert, das darf sein. Genau, also eine Grenze muss keine Abgrenzung sein vom Kind, sondern ich kann diese Grenzen wirklich klar definieren, klar setzen und auch davon überzeugt sein und wissen, dass meine Kinder eine große emotionale Reaktion drauf haben werden und auch innerhalb von dieser Grenze Raum dafür haben. Ich darf diese Grenze sein, also ich bin diese sichere Grenze und mich wirklich auch als diese Sicherheit zu sehen und zu sagen, hey, ich kann mich nicht beißen lassen. Ich lasse dich jetzt runter, du bist auf meinem Arm, ich setze dich ab. Aber ich verstehe, was brauchst du, ja? Und es geht einfach auch ganz viel um hinter dem Verhalten zu schauen und nach dem Gefühl, nach der Emotion zu schauen. Okay, was führt dazu? Und ich habe ein cooles Bild dafür auch neulich, ganz zufällig, so während einem Vortrag. Plötzlich kam mir so dieses Bild von Stellschrauben. Und ich habe das Gefühl, dass wir ganz oft Situationen irgendwie so aufbauen, dass wir unter Druck sind selbst, dass wir keine Zeit mehr haben für irgendwas und plötzlich muss es funktionieren. Und dann, es gibt keine Stellschrauben, an denen man noch drehen kann, außer am Kind. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich mein Kind als Stellschraube sehe oder benutze und sage so, oder ich komme sofort in dieses Kontrollding von, jetzt, ich bin halt die Mama und du musst jetzt machen, was ich sage. Und ich merke, es fühlt sich für uns beide nicht gut an. Und da immer wieder aufzuwachen,
Das ist oft so eine Hilflosigkeit doch eigentlich auch, oder? Also das,
total.
Dieses total. Einfach Hilflosigkeit, dass man in dem Moment oft nicht so die Lösung auch weiß, so auf die Schnelle.
Ja, voll.
Genau. Ja. Und ich glaube, das will ich als erstes einfach allen Eltern mitgeben. Es geht wirklich nicht um Perfektion. Es geht nicht immer um sanft sein. Es geht auch nicht um immer lieb und immer nett zu sein. Es geht einfach darum, auch ein ehrliches Menschsein vorzuleben.
Authentisch.
Und eine Beziehung zu führen zum Kind, wo dem Kind immer wieder vermittelt wird, hey, du bist es wert, dass ich mich bei dir wirklich aufrichtig entschuldige, wenn ich mich mal daneben verhalte. Mhm. Und ich zeige dir auch, wie es geht, ja, mich zu vergeben und nicht dann nochmal eine obendrauf bei mir selbst halt zu machen und voll unter Scham zu kommen, sondern dann tiefer zu schauen, okay, wie kam es dazu? Genau. Ja, und so, lange Rede, aber ich sag wieder, lange Rede, kurzer Sinn. Genau, habe ich über ein Video eine ganz neue Welt entdeckt. Ja, genau.
Ja, cool. Und dich voll drauf eingelassen, voll schön. Genau, das mit dem Ziel hast du ja eigentlich schon auch mitgesagt, ne? Also das ist eben ein authentisches Kind ist, aber auch, dass man selber authentisch sein darf und in diesem Rahmen respektvoll den Kindern gegenüber ist.
Ja, ja, also es gibt bei Respectful Parenting gibt es so drei Hauptbausteine, auf denen wir Beziehung bauen wollen oder Elternschaft leben wollen. Und es ist zum einen Vertrauen und dann noch Respekt auf Englisch. Ich finde Respekt oder Respekt. Man sagt zum Beispiel mal, ich habe ein bisschen Respekt vor Hunden. Das, ja, diese Angst fließt so ein bisschen mit rein. Das gibt's auf Englisch gar nicht, wenn man das Wort Respekt verwendet. Das ist eher so Achtung oder Ehre. Ich ehre dich, ja. Genau, und dann auch noch Verbindung, Verbundenheit, Beziehung. Und das ist alles gegenseitig. Und genau, es geht darum, okay, wie können wir als Eltern diese Steine immer wieder einsetzen, so dass wir eine gegenseitige, ja, respektvolle oder ja, respectful Beziehung zueinander leben können. Ja, und nochmal, also noch zum Ziel. Ich glaube, dass ganz viele Kinder irgendwie mit dem Gefühl aufwachsen, irgendwie falsch zu sein.
Ja.
Ich bin eine davon oder ein Kind davon. Und teilweise einfach, weil Dinge von Kindern erwartet werden, die sie nicht in der Lage sind zu tun. Ich glaube, dass wir relativ wenig über die Hirnentwicklung von Kindern verstehen oder wissen überhaupt. Zum Beispiel, manchmal denkt man, hä, warum weint das Kind darüber, dass er jetzt die blaue Schüssel hat und nicht die grüne? Was soll das? Aber manchmal sind Teile des Hirns einfach nicht aktiv und es gibt manchmal Emotionen, die angestaut werden. Und wenn dann plötzlich so ein Gefühl von Kontrollverlust da ist oder von, ich bin enttäuscht, weil das hat nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht habe, dann brechen manchmal diese Dämme. Aber voll wichtig zu wissen ist einfach, dass das ein Teil ist, also diese großen Emotionsausbrüche, die sind ein Teil davon, dass das Kind dass die Emotionen wieder reguliert werden. Ich weiß, manche Kinder, also meine Kinder, die weinen viel, wenn die wütend sind. Manche schreien richtig, also die werden ärgerlich. Es gibt so und so, aber diese Emotionen, die wollen raus.
Ja? Habe ich ja auch zu Hause.
Ja, genau. Und ich glaube einfach, wenn wir einen Raum schaffen, wo das sein darf, wo wir sagen, okay, ich kann dich nicht jetzt deswegen die Schüssel auf den Boden schmeißen lassen, aber ich verstehe deinen Ärger. Und dein Ärger darf sein. Du darfst, oder du bist traurig darüber. Und du darfst traurig sein. Ich bin hier. Ich bin für dich da. Ich bin auch selbst im Konflikt, wo meine Vierjährige von ihrem Bruder gezwickt wurde, weil sie ihn 10-mal gezwickt hat, bin ich selbst für sie da, wenn sie traurig darüber ist oder verletzt ist, innerlich wie äußerlich, weil sie gezwickt wurde. Und sag nicht, hey, ja, du hast es ja doch verdient, jetzt weißt du es jetzt, wirst du es dir vielleicht nächstes Mal genau überlegen, bevor du es wieder machst. Sondern zu wissen, okay, die sind nicht immer kognitiv ansprechbar oder fähig. Und ich glaube, diese Erwartungen oder auch diese Verantwortung nochmal zu definieren, das hilft voll, weil ich glaube, manchmal nehmen wir als Erwachsene irgendwie eine Rolle ein, die uns nicht dient und die uns auch dazu bringt, unsere Kinder unter Druck zu setzen, ja, und wenn ich zum Beispiel denke, ich bin ja dafür verantwortlich, dass meine Kinder glücklich sind oder ich bin dafür verantwortlich, dass meine Kinder niemanden stören, dann werde ich in der Gesellschaft.
Sich immer gut benehmen und ich fand den Punkt jetzt gerade richtig cool, was du gesagt hast, Alisa. Ich finde, es sollte noch viel mehr Aufklärung in der Gesellschaft geben. Also wir haben es da gerade auch in der Ausbildung, ich mache ja gerade die Ausbildung zur Erzieherin und da hatten wir jetzt gerade auch diese Thematik, da ist mir einfach wieder so bewusst geworden, in wie vielen Köpfen noch so dieses Bild verankert ist, dass die Kinder einen tyrannisieren wollen, wenn sie sich so verhalten. Und ich habe das halt selber in meiner Familie so oft gehört. Also gerade jetzt von meiner Oma zum Beispiel, die, also das habe ich jetzt schon so oft angebracht, das Beispiel, weil das bei so vielen Themen irgendwie reinfließt, dass diese alte Generation wirklich so diese totale Überzeugung hat, ein Kind, das sich so verhält, weil es eben gerade frustriert ist, weil es gerade die Situation gar nicht anders verarbeiten kann, weil es eben auch, wie du sagst, auch von der ganzen Gehirnentwicklung das ja noch gar nicht so überlegt, wird dann als Tyrann abgestempelt und wird dann womöglich noch bestraft. Genau. Und wir sind ja Gott sei Dank da auf einem guten Weg, aber ich finde schon, es gibt immer noch viel zu wenig Aufklärung und viel zu viele Menschen wissen noch viel zu wenig, wie sich's wirklich mit Kindern, also die noch klein sind, also verhält, wenn sie dann eben frustriert sind oder enttäuscht und dann eben weinen, schreien, vielleicht sogar schlagen oder beißen. Ich glaube wirklich, viele Erwachsene heutzutage sind immer noch komplett gelähmt und schockiert und denken, oh mein Gott, mein Kind benimmt sich nicht, mein Kind benimmt sich daneben, mein Kind ist ganz schlimm. Ja. Und viele wissen gar nicht, dass das kein untypisches Verhalten für dieses Alter ist. Und ich finde es echt schön, auch dass du das da jetzt so, ja, dadurch dann auch jetzt so ein bisschen nach draußen trägst, dass das vielleicht wirklich immer mehr Menschen auch erfahren, wie sich es eigentlich verhält.
Ja, und ich habe immer wieder Erfahrungen, wo ich denke, eigentlich, oder vor ein paar Jahren hätte ich mich voll dafür geschämt. Ja. Aber ich bin jetzt gerade so stolz, dass ich jetzt mitten auf dem Marktplatz diesen Rahmen bin. Ja.
Ja.
Bei mir darfst du weinen jetzt gerade. Egal warum.
Oder dich vor allen Leuten auf den Boden werfen und sowas von schreien und strampeln.
Genau, es gibt Momente, wo ich sage, hey, du bist jetzt gerade so frustriert, komm, wir suchen uns einen sicheren Platz oder einen Platz, wo wir, genau. Weil manchmal muss ich, um meine Werte zu leben, muss ich auch für einen sicheren Rahmen für mich selbst schaffen.
Ja.
Also Sorgen meine ich, ja. Und wenn ich merke, oh Mann, beim Familienfest gibt's gerade, die Stimmung gerade gekippt bei meinen Kindern und alle versuchen, ich glaube manchmal, wenn meine Kinder aufgeregt werden, ein Kind von mir sagt, hey Mama, ich bin einfach gegen Aufregung allergisch. Ich
reagiere das sagt allergisch das Kind so, das fasst es so in Worte, genau, das ist ja unglaublich. Genau.
Die Woche vom Geburtstag, egal von wem, ist dieses Kind fast nicht zu ertragen, es ist einfach so unter Spannung. Und diese Spannung, und
eigentlich ist es ja total schön, gell, weil die Kinder, also daran sieht man, wie sehr die noch mit so Dingen, die für uns so völlig normal sind und gar nichts Besonderes mehr ist, für die Kinder sowas echt Besonderes. Eigentlich ist das ja schön. Also auch wenn es für sie natürlich sehr starke Gefühle dann sind, aber die können halt wirklich noch kleine Dinge als sowas Riesengroßes wahrnehmen und dann sowas ganz Besonderes da damit irgendwie erleben. Und dann ist es halt toll, wenn sie jemand haben, der sie da wirklich begleitet, also gut begleitet.
Genau, ich glaube, das sage ich mir immer wieder, hey, die sind noch neu hier.
Ja, das ist ein guter Satz. Das ist voll wahr. Die sind noch neu
hier. Ja, und genau, es gibt auch ein richtig, ich mache das andere kurz fertig. Also ich muss mich manchmal, wenn die Aufregung halt immer weiter steigt, weiß ich, irgendwann wird es halt richtig knallen und in Tränen ausbrechen. Und die denken alle, ach, das Kind lacht, das hat ja doch Spaß. Und ich sage, aber schau mal den Unterkiefer an, das ist ein
schon solches voller Anspannung.
Und das klingt auch so anders, ja. Genau, und da schaue ich manchmal, hey, komm, wir gehen mal eine Runde spazieren oder irgendwas. Genau. Die Janet Lansbury, ich glaube, es war sogar Magda Gerber. Ich sage vielleicht auch ganz kurz, wo Respectful Parenting überhaupt entstanden ist. Und zwar, ich finde es total faszinierend. Das ist nichts Neues, ja. Die Emmy Pickler haben vielleicht manche schon gehört von ihr. Es gibt so diese Pickler-Dreiecke. Also die hat einen besonderen Wert auf Grobmotorikentwicklung gelegt die ist Kinderärztin gewesen in Budapest. In den 20ern ist sie geboren worden, aber die hat dann im 1946 hat sie ein Waisenhaus aufgemacht in Budapest für Kinder, die ihre Eltern teilweise im Krieg, teilweise an irgendwelchen schlimmen Krankheiten, aber verloren haben. Und dort hat sie gesagt, hier machen wir es anders. Und die hat am Ende, das waren Krankenschwestern, die sie zuerst angestellt hatte, und die hat sie ja mit alle gefeuert und hat irgendwelche Mädchen von irgendwelchen, also von Dörfern aus Ungarn arrangiert und hat gesagt, hey, hier geht es einfach um diese Kinder. Mhm. Diese Kinder sind es wert, auf Augenhöhe begegnet zu werden. Wir machen das so und so und so. Genau, mhm. Und Magda Gerber, die hat ein Mädchen gehabt oder ein Kind gehabt in Budapest, was in der gleichen Schulklasse war wie die Tochter von Emmy Pickler. Und die Magda Gerber, die Tochter war bei einem anderen Kinderarzt eigentlich, aber er war mal im Urlaub und ihre Tochter war krank. Und dann ist ihr eingefallen, ach, die Mutter von der ist ja Kinderärztin. Ich rufe sie mal an. Damals war alles mit Hausbesuch und dann ist die Emmy Pickler zu ihr nach Hause gekommen. Die hat die Tür aufgemacht und hat kurz mit ihr geredet, so als wäre ihre Tochter hinter ihr nicht gewesen. Und die hat angefangen zu erzählen, was war. Und dann hat die Emmy Pickler sie unterbrochen und hat zum Kind gesagt, hey, was tut dir weh und wie tut's dir weh? Und dann hat die Magda Gerber angefangen zu erzählen. Die so, hey, ich rede ja mit deiner Tochter. Mhm. Und ist halt auf die Knie gegangen. Und was, hey, ja. Was tut dir weh und wie tut's dir weh? Und hat einen Finger hochgemacht, weil so, hey, unterbrech sie ja nicht. Ich will von ihr hören. Und ich glaube, die war 6 oder 7 Jahre alt gewesen. Und die hat, also die Magda Gerber war so beeindruckt davon, auch von dem, wie sie ihr erzählt hat, okay, ich werde jetzt deinen Arm nehmen, bist du bereit? Und also wirklich alles gesagt und so würdevoll behandelt, dass sie so bewegt war. Und am Ende hat sie bei ihr eine Ausbildung gemacht und ist dann nach dem, genau, ich glaube nach 10 Jahren oder sowas, ist sie dann nach Amerika ausgewandert und hat dort ein Institut aufgemacht und hat gesagt, hey, das soll nicht nur im Loxi-Institut, heißt es, Waisenhaus, gelebt werden, sondern das müssen die Eltern verstehen. Die müssen durch die Augen ihrer Kinder sehen. Das war damals irgendwie ganz groß, Baby-Gymnastics. Also die Kinder, die Babys wurden irgendwie trainiert, damit die Muskeln sich richtig entwickeln. Mhm. Also die mussten Übungen machen, oder die haben gedacht, die Eltern müssen Übungen machen, damit meine Kinder ja alles richtig machen, anstatt für eine Umgebung zu sorgen, in der das Kind sich frei entfalten und bewegen kann. Genau. Ja, und die Magda Gerber, jetzt komme ich endlich wieder zurück. Die hat ein ganz tolles Bild gehabt. Also Magda Gerber hat damals das so erklärt, wie geht man mit einem Baby um? Und zwar so, wie man gerne selbst behandelt werden würde, wenn man gerade einen ganz schlimmen Unfall gehabt hätte und vielleicht querschnittsgelähmt
ist. Nichts mehr machen kann.
Nicht sprechen kann, sich nicht bewegen kann. Und wie würde es sich anfühlen, wenn man versucht, so mit den Augen irgendwie zu kommunizieren, Hilfe, stopp, ich bin satt. Du stopfst mir wieder den Löffel in den Mund. Ich will nicht, ja. Ich hatte auch ein Erlebnis mit meinen Kindern. Wir sind an einer Familie vorbeigelaufen und das Baby wurde gefüttert und hat sich so arg gewehrt. Und die Eltern haben es versucht.
Reingestopft.
Meine Kinder, die standen einfach da und so, Mama, wissen die nicht, dass das Kind keinen Hunger hat? Also, ich will mich auch nicht drüber lustig machen, aber ich denke, manchmal haben Eltern irgendwo gehört, die müssen alles besser wissen. Mhm. Aber auch Magda Gerber sagt, hey, das Kind ist Experte über seines Selbst. Das Kind, die hat ein Buch geschrieben, das heißt, dein Baby zeigt dir den Weg. Ja. Also, wenn wir davon ausgehen, diese Kinder, die sind vollwertige und vollständige, unreife Personen, dann sieht diese Beziehung einfach ganz anders aus. Genau. Ja, und diese Wahrnehmung von einer Person, die beeinflusst einfach jede Begegnung, die wir mit ihr haben, ja. Und auch die Wahrnehmung von unserer Rolle. Wenn ich meinem Kind zeigen muss, wie die Welt funktioniert, indem ich alles erkläre, ist es ganz anders, wie wenn ich denke, ja, mein Kind ist so klug und es wird entdecken und ich darf einfach vorleben, was wie es funktioniert. Oder ja, es geht nicht um richtig und falsch auch. Also diese Philosophie, so das und das muss man als Eltern machen, dann hat man es richtig gemacht. Und ja, ich denke mir zum Beispiel beim Thema Schlafen oder so, ja, es gibt nicht so das eine Richtige. Manche Kinder gehen um diese Uhrzeit ins Bett und die anderen um die Uhrzeit. Ja. Manche schlafen im Familienbett. Und ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten Jahrzehnten irgendwie verloren. Und ich habe das Gefühl, wir sind dabei, das wiederzufinden, dass unsere Intuition und auch diese Vielfältigkeit, dass das wieder geschätzt wird oder dass diese Haltung auch als Eltern so, hey, ja, es gibt so viel Information da draußen und ich will mit einem Ohr nach außen hören und ich will Inspiration und ich will mich auch weiterbilden, ja, und das andere Ohr will nach innen gekehrt sein, ja, ich will spüren so, hey, was spricht mich an und was darf ich auch einfach lassen, genau. Ja, das genieße ich so sehr an dieser Erziehungsart, weil es einfach nicht nur um Erziehung geht, es geht um das Bild von diesem wertvollen Menschen und wie die Begegnung aber dann am Ende aussieht, sieht in einer Familie so aus und in einer so und nichts ist falsch.
Man kann das ja dann im Grunde gar nicht jeden über einen Kamm scheren, sondern jeder ist halt individuell in seiner Persönlichkeit.
Ja.
Und uns Erwachsenen geht es auch so, ne? Also bei uns auch jetzt, auch wenn wir jetzt ausgereift und groß und verantwortungsbewusst und alles wissen gefühlt, gehen wir trotzdem zu unterschiedlichen Uhrzeiten ins Bett oder stehen zu unterschiedlichen Zeiten auf oder schlafen unterschiedlich ein. Der eine muss noch was anhören, der andere will alles dunkel, der andere will es hell. Also,
oder haben unterschiedliche Vorlieben auch, was wir wann, wie, wo machen oder was wir gar nicht gerne machen. Also selbst wenn wir uns zusammenreißen können, vielleicht irgendwie mehr als jetzt die Kinder, die alles rauslassen, gibt es ja einfach auch Dinge, die wir jetzt gar nicht gut finden. Und der andere findet es vielleicht gut.
Ja, total.
Und es ist komisch eigentlich, dass wir ausgerechnet, gell, bei den kleinen Kindern, die eigentlich ja noch so schutzbedürftig und liebesbedürftig sind, oft so, ja, über so viele Jahrzehnte so Erziehungen angedeihen lassen haben, die sowas von streng und strikt waren und so preußisch und so dieses, das Kind hat zu funktionieren, wo ich mir denke, das wird ja nicht mal von manchen Erwachsenen erwartet, aber von einem zweijährigen Kind wird es dann erwartet. Nee, eigentlich ist es völlig gestört. Also seltsam, gell, wie sich das über so viele Jahrzehnte wirklich so halten konnte.
Genau.
Man will es halt auch richtig machen, ne? Oder denkt halt, so muss es eben sein, damit was aus den Kindern wird und so. Das ist ja auch so ein, ja, man will es eben einfach auch richtig machen. Ne?
Und und das wurde einem ja irgendwann mal so eingetrichtert. So, also ich denke auch, was du jetzt gerade sagst, Sonja, das stimmt. Und man will was aus den Kindern wird. Das ist ja so ein typischer Satz, mit dem wir ja auch groß geworden sind, würde ich sagen, so die 80er-Generation. Aber wo kommt der Satz her? Also ich meine, das haben halt dann auch mal unsere Eltern oder Großeltern so gesagt. Und denke ich mir, ja, wer definiert es denn? Wer sagt denn, dass was aus den Kindern wird, wenn die in irgendein Korsett gepresst werden? Und es ist aber auch schwer, so Muster dann loszulassen. Also gerade, Alisa, wenn du auch sagst, dass du in deiner Kindheit eben auch mit Dingen groß geworden bist, die vielleicht nicht immer so optimal waren, es ist selbst, wenn man dann umdenkt oder plötzlich aufwacht und reflektiert und merkt, das ist vielleicht gar nicht so der beste Weg oder der richtige Weg, das Muster trotzdem dann auch loszulassen, das ist ja immer nicht so einfach, weil ich merke das echt, was einen als Kind geprägt hat, auch wenn man einen anderen Weg einschlagen möchte, irgendwie kommen doch in manchen Momenten so kleine Stimmen, die man vielleicht noch aus der Kindheit kennt. Und dann muss man sich immer wieder bewusst so für den anderen Weg auch entscheiden.
Auf jeden Fall. Ja, das ist wie wenn ich mich plötzlich entscheiden würde, ich schreibe ab jetzt mit links.
Ja, plötzlich also, schreibst du dann doch wieder mit rechts. Ach so, ich wollte eigentlich mit links schreiben.
Genau. Und vor allem ist es ja mühsam am Anfang, oder? In der 6. Klasse habe ich mir den Finger gebrochen, dann musste ich mit links schreiben. Und das hat gedauert.
Das ist super anstrengend. Also ich finde auch gerade fürs Gehirn, also es ist ja gar nicht nur die Hand, sondern ja wirklich das Gehirn, glaube ich, was dann gar nicht so umswitchen kann. Und es ist richtig anstrengend. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn du einen längeren Text schreiben müsstest, ich glaube, da würdest du nach einer halben Seite erstmal aufgeben.
Kannst wahrscheinlich gar nicht lesen am Ende.
Ja. Aber das als Bild zu nehmen und zu sagen, ich will gnädig mit mir sein, ich will nicht von mir erwarten. Und es ist vor allem auch nicht schwarz und weiß, ja, rechts oder links. Es ist ja, okay.
Da gibt es ganz viele
und teilweise weiß man, okay, ich will nicht mehr meine Kinder einfach nur anschreien. Das mache ich aber dann. Und ich glaube, da die innere Not auch anzuerkennen und zu sagen, okay, ich kenne manchmal die Gründe dann auch nicht. Warum bin ich gerade geärgert? Und ganz viel passiert auch außerhalb vom Moment, ja. Aber ich finde es am Ende so hilfreich, nicht nur für meine Kinder, sondern auch für mich, so mich zu verstehen, auf meine Wunden irgendwie zu kommen. Was mir manchmal hilft, wenn ich sage, hey, ich will andere Wege gehen oder ich will es anders machen. Ich bin jemand, ich liebe Bilder oder mir hilft es manchmal, so ein Bild zu haben. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem Bild von Steinmetz oder Gärtner gehört habt, aber das hilft mir unheimlich, weil ich stelle mir so einen Steinmetz vor und ich glaube, ganz lange wurde Erziehung so gesehen. Am Ende sind wir als Steinmetz dafür verantwortlich, dass es so ausschaut. Und genau so. Wir haben dann einen Blueprint und wir wissen, wie es richtig ist. Und es muss halt bis auf den Millimeter passen. Und das heißt, wenn mein Kind nicht so aussieht, dann habe ich versagt. Okay, und dann kommt der Gärtner. Und wenn ein Gärtner in seinem Garten schafft, ist er ja nicht am Ende dafür verantwortlich, wie viele Tomaten an der Pflanze hängen. Der ist für die Umgebung verantwortlich. Der schaut, dass genügend Licht und genügend Wasser da ist, damit diese Pflanzen wachsen und gedeihen können. Aber so richtig unter Kontrolle, hat er dann diese Pflanze nicht. Und das kostet was, vor allem, wenn man nicht mit so einem Vertrauen ja groß geworden ist, zu sich selbst auch, okay? Ich habe gelernt in meiner Kindheit, ich muss immer schauen, wie die anderen reagieren, um zu wissen, wie ich mich verhalten muss. Ich muss einfach nur, also die kleinsten Gesichtsausdrücke irgendwie, oder die Unterscheidung, ich muss alles erkennen, damit ich nicht irgendwie auf einen falschen oder roten Punkt so drauf dreht. Und diese Dinge, diese neuen Wege zu gehen, das dauert. Aber zu wissen, okay, ich will der Gärtner sein. Ich will eine Gärtnerin sein. Ich find Kindergärtnerin zum Beispiel passt für mich so viel besser wie Erzieherin. Ja, ich bin ja keine Erzieherin. Aber
ich finde das Wort auch total schön und das wird ja gar nicht mehr so benutzt. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist verpönt. Ich traue mich da manchmal nicht, das zu sagen. Aber ich finde Kindergärtnerin eigentlich ein total schönes Wort. Erzieherin klingt immer so von oben herab, so streng irgendwie.
So nach Ziehen, gell?
Ja, es klingt irgendwie streng und beschwert. Und Kindergärtnerin klingt gemütlich und schön.
Gemütlich.
Ja, irgendwie
voll
heimelig.
Ja, und ich glaube, dann einfach zu fragen, okay, aber was ist denn so das langfristige Ziel? Und das sage ich mir auch immer wieder. Ich glaube, dass eigentlich das alle Eltern das gleiche Ziel haben, ja? Wir wollen das, also auf Englisch würden meine Eltern sagen, I just want her to be happy. Yeah. Also gut, ich will nicht, dass meine Kinder einfach nur glücklich sind, aber ich möchte, dass sie ein reiches inneres Leben führen, dass sie, ich will, dass meine Kinder authentisch sind, dass sie sich selbstsicher fühlen und autonom, dass sie selbstständig sind, dass sie auch angeschlossen sind an sich selbst, dass sie diese Selbstanbindung erleben können, aber tiefe Beziehungen führen können, ja. Und dann ertappe ich mich immer wieder dabei in irgendeiner Situation, wo ich merke, es fühlt sich gerade nicht gut an und dann denke ich, okay, langfristig will ich was, also weiß ich, was ich möchte und was ich aber heute tue, das passt nicht so ganz damit zusammen. Okay, gut, dann darf ich diese neue Wege gehen. Und mir helfen auch so zu wissen, was meine Grundeinstellungen sind, wie meine innere Haltung ist. Und die sind alle auch von Respectful Parenting entweder inspiriert oder wirklich so von der Literatur da. Aber dass Kinder vollständige und vollwertige Personen sind, dass wir ein realistisches, aber auch ein positives Bild von diesen Kindern brauchen. Wenn ich mein Kind nicht positiv betrachte, weiß ich, okay, ich muss jetzt noch mal gucken, was ist vielleicht gerade unrealistisch oder was für Erwartungen habe ich, die nicht erfüllt werden und warum und genau.
Ja, was mir bei dem Gärtnersein gerade noch eingefallen ist, du hattest mal geschrieben, ich bringe den Kindern weniger bei, stattdessen stellen wir eine Umgebung zur Verfügung, die zum Lernen einlädt.
Ja.
Das finde ich irgendwie auch voll den schönen Satz. So, das geht nicht drum, so du weißt nichts, deswegen bringe ich es dir jetzt bei, sondern du weißt ganz viel, du kannst ganz viel und ich schaffe den Raum, dass du das selber entdecken kannst oder ich gebe dir den sicheren Rahmen, sowohl emotional als auch eben, dass du dich nicht verletzen kannst oder so. damit du deinen Abenteuerlust nachgehen kannst und die Dinge ausprobieren kannst und dann selber merkst, dass du es eigentlich kannst, oder?
Genau.
So, das finde ich auch total schön. Vielleicht hast du da auch Beispiele aus dem Alltag, wo du sagst, das erlebst du oder das ist was, wo man das nochmal gut sieht oder vielleicht auch fördern kann bei den Kindern, dass man eben nicht so viel eingreift, sondern einfach selber sich zurückhalten kann und diesen Raum schaffen kann.
Also ein Wort, was mich als ich die Ausbildungen bei dem RAI-Institut gemacht habe in 2020, ein Wort, was ich immer wieder gehört habe und was mich immer wieder richtig berührt hat, ist das Wort Entfaltung. Also ein Kind entfaltet sich. Und mir das auch so bildhaft vorzustellen, ja, es ist so viel drin. Es ist so viel in diesem Wesen drin und es entfaltet sich. Ich muss das nicht produzieren. Also ein Beispiel ist, dass wir viele Musikinstrumente in unserem Haus haben und dass mein Sohn mit 2 Jahren ganz oft mit seiner Ukulele gespielt hat, aber nicht wie man mit einer Ukulele richtig spielt, sondern da hat immer einen Stock genommen und hat so getan, als wäre es eine Geige. Und ich hätte da richtig gut zeigen können, komm, du sollst ja hier diesen Plektrum versuchen, irgendwie in deinen kleinen Händen zu halten und du sollst es ja richtig machen. So macht man das. Und, oder ich, ja, gerade mit den Instrumenten hätte ich mein Kind einfach so ans Klavier setzen können. So, komm, das ist doch schön, ich zeig's dir mal. Stattdessen setze ich mich manchmal ans Klavier und spiele und zeige durch mein Leben, wie bereichernd das sein kann und wie schön das sein kann. Und genau, gerade so durch Vorleben. Ich zeige immer wieder, Vorleben ist einfach mein größtes Tool und es ist auch mein größtes Reflection, Mirror. Also das spiegelt mir einfach immer wieder, was ich sage, was ich tue. Und das kann, das kann mich auch immer wieder zu diesen Aufwachmomenten bringen von, ach krass, so will ich es nicht machen. Oder aber auch, das kann mich so richtig, auf Englisch würde ich sagen, empowern. Zu merken, krass, wie ich vorlebe, das beeinflusst meine Kinder einfach. Ja. Ja, oder auch mit, vor allem auch mit meinem ersten Kind jetzt gerade, ist so viel im Leben mit Kindergarten und Mittagsschlaf und wir haben so viele verschiedene Stellen so am Tag verteilt. Aber mit meinem ersten Kind habe ich häufig mit ihm gekocht, Mittagessen gekocht und da immer geschaut, dass wenigstens die paar Arbeitsflächen, wo wir zusammen arbeiten, dass die aufgeräumt sind, dass es einen Lernturm gibt, wo er auch, ja, überhaupt in der Lage dazu ist, neben mir zu stehen, ein paar Werkzeuge zu haben, damit er mitmachen kann. Das hat ihm immer richtig, richtig viel Spaß gemacht und voll viel Freude auch immer wieder so diese Erfolgsgefühle gegeben. So, ja, ich trage etwas dazu bei und ich kann das, aber man kann zum Beispiel, man kann zum Beispiel auch nur Hände waschen an einem Waschbecken alleine, wenn man mit einem Tritt hochkommt, zum Beispiel. Ja.
Ja, total.
Genau.
Wo du das mit dem Reflektieren und so gesagt hast, du hattest mal ein Video hochgeladen auf Instagram, wo du Szenen nachstellst mit deinem Mann, die man vielleicht als Mutter mit dem Kind macht. Und ich habe da echt Tränen gelacht, aber eigentlich ist es auch ein bisschen traurig. Weil du hast zum Beispiel, hat dein Mann dir was erzählt und du hast mitten im Satz zu einem Taschentuch gegriffen und ihm die Nase geputzt. Oder du hast ihm gesagt, hey, wir gehen jetzt. Und dann hat er gesagt, ja, gleich ist sitzen geblieben und du greifst einfach unter seine Arme und schleifst ihn weg. Und das hat mir so krass gezeigt. Ja, krass, aber das machen wir halt wirklich mit den Kindern.
Am meisten Spaß hat es mir gemacht, mit dem Waschlappen, mit dem kalten Waschlappen von hinten einfach zu kommen, den Mund abzuwischen, ohne Vorwarnung.
Ja, genau, er sitzt da ganz friedlich. Ja. Aber das ist wirklich, das hat mir voll geholfen. So, ja, du hast recht, das würdest du nie mit einem Erwachsenen machen. Wie Panne ist das eigentlich, so übergriffig da in die Kinder ranzugehen? Also das verlinken wir auf jeden Fall in unserem Instagram-Kanal, wenn wir das posten, dass wir es dann in die Story mit verlinken können. Weil das fand ich so ein Aha-Moment. Und eben aber nur, wenn man das mal so ins Extreme quasi zieht oder mal so sieht, wird einem erst bewusst, was das eigentlich was da eigentlich los ist dann, ne?
Ja, das ist krass. Ja,
also mich macht's auch, ich lache auch, aber ich finde es richtig traurig, was für ein Bild voll. Wir auch als Gesellschaft von Kindern haben teilweise, ja.
Ja.
Das, ja, keine Ahnung, wenn eine erwachsene Person eine andere erwachsene Person unterbricht, wird man niemals einfach sagen, Scheiße, sei ruhig oder sowas, ja? Mhm. Also dieser Ton ist manchmal so abwertend.
Das ist mir auch schon total oft aufgefallen.
Ja?
Mhm. Bei mir selber, dass ich dann so harsch immer gleich rede und ich immer denke, wenn das jetzt irgendwie meine Schwester gewesen wäre oder meine Freundin, würde ich das ja auch nicht so zu der sagen. Also gut, ich glaube, bei den Kindern liegt es in vielen Situationen schon daran, dass man das halt wirklich jeden Tag mehrere Male erlebt. Genau. Und ich glaube, da muss man vielleicht dann milde sein, dass man da vielleicht manchmal dann die Geduld einfach nicht mehr hat oder dass einem dann mal die Hutschnur reißt und das deshalb so ist. Also ein anderer Erwachsener zieht jetzt, glaube ich, auch nicht so oft am Geduldsfaden wie die Kinder.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, das muss man dann halt auch sehen.
Ja. Ja, total.
Und trotzdem frage ich mich dann gleichzeitig, also ich halte das fest. Manchmal gibt es Situationen mit den Kindern, wo die Geduld einfach wirklich schnell zu Ende ist und es wiederholt sich und wiederholt sich. Und dann gleichzeitig frage ich mich, okay, was ist aber eigentlich meine Not? Oder eine Frage, die ich mir oft stelle, ist, okay, was ist die Botschaft, die gerade bei mir ankommt? Und was ist die Botschaft, die mein Kind schickt? Okay, mein Kind braucht gerade Aufmerksamkeit, braucht Nähe, fühlt sich irgendwie... Wir sagen immer stormy inside, also stürmisch. Es gibt so innere Stürme gerade in meinem Kind. Ja, ich finde das ein
schönes Bild. Damit kann man das richtig gut sich vorstellen.
Ja, und okay, stormy. Mein Kind braucht eigentlich mich, ja?
Ja.
Um mit in diesen Sturm hineinzugehen und meinen Anker irgendwie drin zu setzen und sagen, okay, ich bin für dich da, bis dieser Sturm vorübergeht. Und wenn ich dann nochmal irgendwie zum Sturm hinzufüge, ist niemandem was geholfen eigentlich, ja? Der Ursprung des Sturms ist ja auch nicht damit gestillt oder wie man aufgelöst. Also ich habe voll Gnade mit mir, weil ich verliere auch immer wieder die Geduld. Und ich versuche aber auch wieder so mit diesem einen Ohr nach innen zu gehen und mich zu fragen, okay, was ist denn diese Botschaft? Die Botschaft ist, du bist uns egal, deine Zeit ist uns nicht wichtig, Diese Botschaften kommen bei mir an und dann aber zu sagen, okay, die Botschaft, die geschickt wird, ist das und das ist das, was bei mir ankommt. Was habe ich denn eigentlich für ein Bedürfnis und wie kann ich dieses Bedürfnis stillen? Und dann komme ich wieder so in ein produktives Denken von, okay, an welche Stellschraube kann ich zum Beispiel drehen? Ja, gibt es vielleicht die Möglichkeit? Das war auch ein Grund, warum eine Freundin von mir hat mir von einem Job erzählt, die an ihrer Grundschule frei wird. Und als sie es erzählt hat, habe ich gedacht, boah, ich glaube, dass das ein Win-Win-Win-Win ist, ja, für die Kinder an der Grundschule, jemanden zu haben, die sich an ihnen freut, dass meine Kinder ein bisschen mehr Papazeit haben, dass mein Mann, der darf jetzt anders gestalten, ja, es sind wirklich mehrere Stunden, wo ich dann weg bin, so ungefähr 3 Stunden bin ich dann nicht da, wenn ich arbeite. Und, aber auch für mich, hey, ich darf autonom sein, ja, ich darf einfach nur Alyssa sein. Ich habe das Gefühl, ich lerne sie jetzt ganz neu kennen. Die ist auch nicht mehr die sie war, als sie nur Alyssa war, bevor sie Kinder hatte. Also, ja. Und zu wissen, ja, was für Bedürfnisse ich habe und wie ich die vielleicht stillen kann, auch wenn ich das gerade nicht schaffe, das hatten wir, ich habe vorhin unsere andere Folge angehört, ja, auch wenn ich meine Bedürfnisse oder auch wenn ich jetzt nicht gerade einen Urlaub im Alltag so nehmen kann, wie ich mir das wünschen würde, kann nicht gerade einfach übers Wochenende wegfahren, das würde den Rahmen sprengen, aber ich kann einen ganzen Nachmittag alleine am Fluss sitzen, so, ja.
Ja, das ist auch das Gegenseitige, was du eigentlich gesagt hast, nur bei dem Respektvoll, dass eben du deine Kinder respektvoll behandelst, aber auch dir selber Respekt gegenüberbringst und dir eben auch diese Freiheiten dann zum Beispiel nimmst, wenn du sagst, das tut mir gerade gut oder ich möchte da auch meine Bedürfnisse leben.
Und ich setze auch jetzt, je mehr Kinder ich habe, je sicherer ich bin in dem Ganzen und auch je mehr ich mich kennenlerne, desto mehr Grenzen ich auch setze. Nicht um meine Kinder einzugrenzen und es für sie ganz eng zu machen, aber um ich habe das Gefühl, es dient uns als Familie wirklich oder uns tut es in der Beziehung gut. Zum Beispiel, ich stille meine Kleinste jetzt immer noch, aber nicht so häufig, wie sie sich das wünschen würde. Und ich halte es ein und ich sage, hey, jetzt hast du einmal getrunken und jetzt, das war es jetzt so und du darfst wieder da und da. So. Und ich halte das ein. Und genau, ich glaube, dass manchmal Leute auch denken so, boah, die Leute, die irgendwie bedürfnisorientiert oder bindungsorientiert irgendwie so unterwegs sind, die lassen ihre Kinder einfach alles mit sich machen. Weil ihre und Bedürfnisse allem, und...
Genau. Und das hat dann auch, finde ich, gar nichts mehr mit so einer gesunden Bindung zu tun, weil diese Grenzen, die geben ja den Kindern Sicherheit, weil sie dann sich verlassen können. Ich weiß genau, bis hier geht's. Oder wenn die Mama sagt, dann und dann ist das wieder dran, dann weiß ich, das wird dann auch sein. Und dann kann ich es jetzt vielleicht gerade nicht haben oder machen oder wie auch immer. Aber dann hat ja die Mama gesagt, und es gibt ja Kindern eine unglaubliche Sicherheit und
ein Vertrauen,
beruhigendes Gefühl, was dann den Kindern einfach nur mega dient. Und die Kinder werden dann auch, glaube ich, innerlich so ruhiger, weil sie einfach sich verlassen können. Das ist so dieses Verlässliche. Und ich finde, es ist das Wichtigste, was wir den Kindern mitgeben können. Diese Verlässlichkeit.
Genau, ja.
Ich würde dich vielleicht noch zum Abschluss fragen, was würdest du dir denn wünschen von deiner Perspektive, jetzt weißt du auch jetzt schon selber, also du hast ja eigentlich seit dein Kind auf der Welt ist, kann man sagen, dein Ältestes fast mit 3 Monaten angefangen, dich dann auch mit der Thematik auseinanderzusetzen oder da ein bisschen genauer hinzuschauen. Was würdest du dir vielleicht wünschen, dass Eltern auch mehr verinnerlichen im Umgang mit ihren Kindern, gerade wenn man auf diese Erziehungsart schaut?
Ich glaube, dass zum einen, dass das wirklich Menschen sind mit Gefühlen, mit Meinungen. Ja, ich habe auch angefangen, meine jüngsten 2 Windeln immer zu zeigen, wo sie nur ein paar Wochen, ein paar Monate alt war. Diese Windel oder diese. Und am Anfang hat sie nicht darauf reagiert, aber nach 8 Wochen hat sie immer wieder so sich zu einer Seite oder zur anderen Seite gedreht. Also ich finde immer wieder, oder magst du gerne auf den Arm genommen werden, ja? Diese Begegnungen hatten wir ganz oft mit meinen Kindern als Babys, so wo jemand gerne das Kind auf den Arm haben wollte. Und ich drehe mich dann zu meinem Kind und ich frage, hey, willst du denn gerne bei der Tante so und so auf dem Arm sein? Mhm. Und wenn es auch eine ganz kleine Bewegung ist, nur in die Richtung der Person, dann ja, cool, schön, hier. Und wenn mein Kind sich dann aber plötzlich so an mir klammert oder so, okay, du willst gerade nicht, das ist in Ordnung. Genau, dann können wir einfach hier, dann halte ich dich, aber wir reden so. Genau, dass Kinder von Anfang an, dass da so viel drin ist. Wenn wir durch die Augen von unseren Kindern schauen, dann zeigt sich uns, oder dann wird sich der Rest uns zeigen. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären kann, aber ich, genau, ich habe einfach das Gefühl, dass... ich schaffe es irgendwie nicht, das gut in Worte auszudrücken, aber...
So dieses achtsame Hinschauen zu dem Kind, in dem, wie du ja sagst, schon alles drin ist und wir da eigentlich nur sehen müssen, was es uns halt vielleicht zeigen will.
Genau, ich glaube, wenn wir wissen wollen, wie wir irgendwas machen sollen oder wie der Umgang sein soll oder wie es richtig ist. Ja, ich glaube, am Anfang fragen sich Eltern, wie mache ich es richtig, oder? du musst nicht alles wissen. Dein Kind und du, ihr dürft auf einen Weg miteinander gehen. Und ich glaube, dass ganz viel in uns als Mütter steckt, aber auch bei unseren Kindern können wir viele Fragen auch beantwortet finden am Ende. Genau, wenn wir ihre Perspektive wahrnehmen, wenn wir versuchen, halt diese Perspektive überhaupt
einzunehmen. Ja.
Genau, ein bisschen einzunehmen. Zum Beispiel gerade dieses so, wie will ich gerne gepflegt werden? Genau. Also zum einen das ist eine respektvolle Beziehung vom ersten Tag an angewendet werden kann. Zum anderen aber, dass es nie zu spät ist, ja, dieses so, wie kann ich denn, ja, vielleicht hat jemand ganz lange ganz einfach so gemacht, wie man macht halt so, oder wie schon immer gemacht wurde, vielleicht ein bisschen unbewusst und so, ja, mich hat es auch nicht geschadet und ja, und dann aber gemerkt vielleicht, okay, ich glaube, ich habe manche Botschaften jetzt so im Leben meines Kindes etabliert, die ihm und die uns als Familie nicht so dienen, wie mir gewünscht hätte, ja? Mhm. Sie wissen aber, dass hey, Beziehung kein Ende nimmt.
Keine Sackgasse.
Ja, ja, genau, kein Ende nimmt, nur weil die Kinder, mhm. also es gibt so diese ganz formbare Zeit am Anfang des Lebens eines Kindes, aber ich habe auch schon mit 30 Leuten jetzt kennengelernt, die mein Leben beeinflusst haben. Und zu mhm. wissen, hey, es ist nie zu spät. Und jede Begegnung oder jedes Mal, wenn wir sagen, ich mache es diesmal anders, ja.
Ja, ist eigentlich total ermutigend, also dass man weiß, man kann immer wieder irgendwie eine andere Richtung einschlagen.
Mhm. Ja, ja.
Wie du sagst, es ist eigentlich nie zu spät für Veränderung oder für den richtigen Weg so.
Mit dem Kind, aber auch mich, also auch mit uns selbst. Das war auch für mich, also Respectful Parenting hat für mich eine Welt eröffnet. Ich habe auch am Anfang gesagt so, dass ich mich am Anfang ein bisschen unsicher gefühlt habe, weil es alles nicht christlich war und irgendwann, also es hat am Ende eine kleine Glaubenskrise in mir ausgelöst, weil ich gemerkt habe, krass, das resoniert alles so in meinem Herzen und die typische christliche Erziehung, von der ich gehört habe oder Bücher, wo ich reingeschaut habe aus den 90ern und so, ich dachte, boah, es gibt ein Buch, das wurde in Deutschland verboten, es heißt Shepherding the Child's Heart und da wird so dieser Stecken und Stab als halt Gewaltwerkzeug verwendet, ja.
Und, ja, und da muss man sich aber immer klar machen, das sind ja Dinge, die haben ja die Menschen sich ausgedacht. Genau, das ist ja einfach was Menschliches und wir müssen uns immer klar machen. Ich finde gerade dieses Respectful Parenting, ich verstehe das, wenn man irgendwie sehr christlich lebt, aufgewachsen ist, sehr christliche Werte auch lebt, dass man immer Angst hat, dass das irgendwie nicht christlich sein könnte und deswegen nicht richtig. Aber wenn man sich das mal ganz klar macht, ist es doch genau so, wie Gott sich es eigentlich vorstellt. Weil jeder Mensch ist ja von Gott einfach wunderbar geschaffen und er will doch, dass jedes Kind zu der Person wird, die er wirklich gemeint hat, als er dieses Kind geschaffen hat. Und ich finde, diese Art der Erziehung oder diese Art, die Kinder zu begleiten, kommt dem, finde ich, wirklich am nächsten. Und dieses hier irgendwie mit Zuckerbrot und Peitsche oder so, wie Menschen sich das ausgedacht haben, weil es doch wieder nur um Kontrolle geht. Es ging ja den Menschen eigentlich in den Jahrtausenden meistens darum, irgendwas zu kontrollieren, damit es dann in ihr Schema passt. Aber das ist nicht so, wie Gott denkt oder wie Gott oder, handelt oder fühlt.
Oder
Und
Angst.
Deswegen finde ich sehr wohl, dass man das miteinander gut vereinbaren kann. Voll. Und es ist ja wie bei allem, ich finde, das ist ja immer dieses Prüfe alles und behalte das Gute oder behalte das, was du dann einfach damit vereinbaren kannst.
Ja, ja. Am Ende hat mich das Buch Jesus, the Gentle Parent gerettet. Also es hat einfach ganz viel auseinandergenommen und theologisch gezeigt, doch, Gott ist so ein guter Gott und wir müssen nicht die Sünde aus den Kindern rausprügeln und uns von denen fernhalten, wenn sie sich nicht richtig verhalten und strafen und so und all das ist nicht. Was ist denn bedingungslose Liebe, oder?
Ja, eben. Also, das ist total schön.
Ja, also diese ganze Reise hat einfach ganz, ganz, ganz viel Tiefes in mir aufgewühlt und zum Sortieren gebracht. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, das sage ich vielleicht zum Abschluss, gemerkt, dass ich ganz anders mit mir selbst umgehe, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wenn ich halt ganz bewusst handle. Und dann sage ich sowas wie, vielleicht auch, mein Kind hat irgendein Glas verschüttet und ich habe ja diese lange Sicht im Fokus. Also ich will, dass meine Kinder lernen, dass wenn Fehler passieren, dass sie fähig und in der Lage dazu sind, die wieder gut zu machen in den meisten Fällen. Also sage ich ganz cool, calm, collected, nicht aufgeregt, oh, das Glas Wasser ist jetzt umgeschüttet. Weißt du, wo ein Lappen ist oder soll ich eins mit dir holen?
Oh, die gelassen
hat. Habe ich nicht immer. Aber ich weiß nur, wie in mir alles im ersten Moment so aufschränkt. So, man darf das doch nicht und Hilfe und ah. Und dann denke ich mir,
denkt man halt einfach nur, es nervt jetzt schon wieder. Es ist immer so dieser Gedanke, oh, wie nervig, jetzt ist es schon wieder irgendwie. Aber du hast recht, man müsste das umlegen und einfach mal die Verantwortung von sich wegnehmen und sagen, du kannst es doch selber wieder in Ordnung bringen.
Auf jeden Fall.
Ich habe da gar nichts mit zu tun und dann ist es eigentlich gleich viel entspannter.
Ja. Und dann aber in diesen Momenten, wo ich dann halt vielleicht genau anders reagiere und sag so einfach nur den Namen mit Augen drin, hast nicht aufgepasst oder irgendwas, was mache, also was passiert dann in meiner inneren Welt? Wie gehe ich dann mit mir um? Sage ich mir, oh, okay, du hast einen Fehler gemacht und du kannst jetzt diesen Weg der Verbindung ja wieder herstellen, ja? Oder, genau, wie ist die innere Stimmung zu mir? Stimme zu mir selbst.
Das ist sehr hoffnungsvoll.
Weil die war am Anfang, das waren wie zwei Welten, wie ich mit mir spreche und wie ich mit meinen Kindern spreche. Und das hat natürlich, ich war halt voll im Übungsmodus und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass es dann am Ende nicht so authentisch war und nicht so, nicht so aus dem,
es ist wie so nach aus dem Ehrlichen. Irgendwie.
Ja, genau. Mhm. Und die Kinder sind es auch wert, halt uns zu kennen. Es gibt auch ein cooles Zitat von Magda Gerber, so lass die Kinder dich und also dein ehrlichstes und authentischstes Sein und ich kennenlernen, dann lernen sie bestimmt einiges über sich selbst. Wo ich denke, okay, ich bin in meinem Wesen, wie ich bin, mit all meinen Macken, bin ich ein Geschenk für meine Kinder. Ja, und so darf ich mich sehen und so dürfen wir als Mamas uns sehen, so okay. Und so dürfen wir uns auch immer wieder Gnade schenken, wenn wir merken, okay, mal wieder verbockt. Okay, gut, was heißt das? Nicht, dass ich einfach eine schlimme Mama bin und dass meine Kinder es doch wert wären, jemand ganz anderes zu haben, der es viel besser kann. Sondern, okay, ja, ich will vielleicht anfangen, ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Ich bin sehr müde. Aber das heißt für mich, ich brauche wann anders diese Zeit, wo ich einfach für mich sein kann. Wie kann ich mir das organisieren? So, genau.
Ja, voll gut. Aber das war ein schöner Schlusssatz mit diesem, dass wir auch gnädig mit uns sind. Voll gut.
Ja. Und das auch Auswirkungen auf uns hat, total. Alisa, wenn man jetzt noch mehr von dir mitbekommen, hören, lesen, sehen möchte, du hast ja auch viel im Angebot, sage ich mal. Wo kann man das dann dich finden am besten?
Ja, ich glaube, Instagram ist am besten für alle, die Insta haben. Genau, da bin ich unter wholehearted.home. Da ist alles auf Englisch, wie man vielleicht auch hier und dort weggekriegt habe. genau. Und sonst, ich schreibe für die Südwestpresse, schreibe ich eine Kolumne. Das ist da, wo ich herkomme, hier in Schwäbisch Hall. Und halte hier auch an der Volkshochschule manchmal Workshops und Vorträge. Und sonst auch hier und dort bei Online-Seminaren oder Kongresse bin ich auch ab und zu finden. Aber sonst bin ich einfach viel in meinem Leben, in meinem Alltag zu finden.
Sehr voll. Sehr authentisch.
Sehr realistisch, ja.
Genau. Das ist gut. Ja, also schön. Falls man auf dem Wochenmarkt in Schwäbisch Hall ist und denkt, man sieht mich, das kann richtig gut sein.
Das kann sein.
Da trinke ich Kaffee.
Schön, sehr gut. Ja. Wir verlinken alles.
Ja, voll schön. Nur auch der Wochenmarkt.
Du, der ist doch richtig schön in Schwäbisch Hall.
Ist echt schön. Ja, also kann ich sehr empfehlen. Ist ein Besuch wert.
Sehr schön.
Cool. Genau.
Ja, vielen Dank, liebe Alisa.
Dann entlassen wir dich.
Ja, vielen Dank für
das
den ganzen
Input. Einblick,
ja, vielen Dank
dir. Ein richtig schöner Austausch mit euch.
Ja, vielen Dank dir.
Bis bald, Alisa.
Bis bald.
Mach's gut. Ciao.